eHealth Talk, der eHealth.com-Podcast für ein besseres Gesundheitswesen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von eHealth Talk, dem eHealth.com-Podcast für ein besseres Gesundheitswesen. Mein Name ist Philipp Grätze, schön, dass ihr alle da seid. In unserem heutigen Podcast geht es um die ganz großen Themen. Es geht um große Pläne der Gesundheitspolitik, um große oder vielleicht auch nicht ganz so große Gesetzentwürfe. Es geht um Europas größtes Healthcare-IT-Event, um die DEMEA, die im kommenden Jahr zum ersten Mal in München stattfinden wird. Also wirklich um die ganz heißen Themen der Healthcare-IT im Moment. Diskutieren will ich all das mit jemandem, der sowohl an der Politik als auch an der DEMEA ganz eng dran ist. Ich begrüße den Geschäftsführer des Bundesverbands Gesundheits-IT, BVITG e.V. und der BVITG Service GmbH, Sascha Radatz. Herzlich willkommen, Herr Radatz.
Schönen guten Tag, Herr Grätze, und vielen Dank für die Einladung.
Herr Radatz, wir haben im April die letzte DEMEA in Berlin gehabt. Es soll ja die eine oder andere Träne geflossen sein. Ich hatte eingangs gesagt, wir reden über die großen Themen. Wie groß war denn die Berliner Abschluss-DEMEA? Wie ist quasi das amtliche Endergebnis in Sachen Besucherzahlen, Ausstellungszahlen und so weiter?
Ich würde das einmal aufnehmen mit den Tränen, den geflossenen Tränen. Ich denke, es gibt da zwei Ebenen und ich denke, die Analogie des weinenden und lachenden Auges passt da ganz gut. Das weinende Auge, würde ich sagen, dass es eine kollegiale Zusammenarbeit auf Arbeitsebene über viele Jahre hier gegeben hat und natürlich auch persönliche Verbindungen in den jeweiligen Teams. Und es war immer auf der Ebene sehr verlässlich miteinander. Und natürlich verliert Berlin auch sein europäisches Leitevent im Digital Health Bereich. Und von daher hat sicherlich auch Berlin ein weinendes Auge. Und auf der anderen Seite blicken wir natürlich auch mit einem lachenden Auge etwas Vorfreude nach vorn. Und München bietet natürlich ganz andere Wachstums- und Internationalisierungsmöglichkeiten. Und wir planen auch, die DEMEA dort weiterzuentwickeln mit neuen Flächen, neuen Partnerschaften und auch neuen Zielgruppen oder erweiterten Zielgruppen, die wir eben schon einmal haben. Und um den Blick nochmal abschließend nach Berlin zu werfen, haben wir numerisch gesehen den kontinuierlichen Erfolg fortgeführt. Wir haben 22.000 Besucher rund gehabt, das war mal eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2025. 550 Speaker, da hatten wir auch nochmal eine Steigerung, vorher 470 im Jahr 25 und haben genauso viele Sessions und Aussteller wieder auf die Messe selber bekommen. Und um vielleicht auch nochmal einen ganz kleinen Schwenk auf das Inhaltliche zu machen, wir haben immer einen Call for Papers. Das ist die inhaltliche Bewerbung für Institutionen, die sich dann an der DEMEA beteiligen wollen. Und hier haben wir eine Steigerung von knapp 50% der Beitragseinreichungen gehabt. Also das ist enorm. Und auch die teilnehmenden Institutionen sind sehr stark angestiegen, also 46% rund. Und von daher sind wir auch auf der Seite sehr erfolgreich unterwegs, was eben auch den Inhalt anbelangt, auch wenn die DEMEA im Kern eine Industriemesse bleibt. Und somit haben wir die DEMEA 2026 erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen.
Ich finde die Zahlen beeindruckend. Ich mache ja auch Fachmedizinjournalismus als freiberuflicher Journalist. Und das sind so die Größenordnungen, in denen sich auch große Medizinkongresse bewegen. Ist das denn, sind die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, die offizielle Benchmark für München 2027?
Ich würde die Benchmark auf zwei andere Ebenen legen, und zwar eher in einer qualitativen Hinsicht als weniger quantitativ das Ganze zu messen. Also der Umzug bringt natürlich für sich den erfolgreich und zufriedenstellend für alle Aussteller umzusetzen, hat logistische Anforderungen, das sind Ausstellerstandorte, Ticketing, Website, Buchungssysteme. Das ist ganz viel, was im Hintergrund läuft, und das für alle so weit erfolgreich umzusetzen, dass sie damit am Ende des Tages zufrieden sind, das ist eine große Herausforderung und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und dann haben wir natürlich auch alles, was strategischer Natur ist, also die thematischen Akzente, die wir setzen wollen und eben auch die Community, also bestehende Partner auf die DEMEA zu bringen. Da haben wir schon ein recht großes Commitment, als aber auch neue zu gewinnen. Aber ein Beispiel wäre eben, dass die Gesundheitsministerin Nina Barken als Schirmherrin auch wieder auf der DEMEA selber sein wird.
Es ist ja noch ein gutes Dreivierteljahr hin, insofern haben wir alle noch ein bisschen Zeit, aber ich würde trotzdem schon mal Sie fragen wollen, zum einen, was hat Ihnen besonders gut gefallen bei der DEMEA dieses Jahr und was könnte auf Basis der Erfahrungen mit der letzten Berliner DEMEA bei der neuen Münchner DEMEA anders oder besser laufen? Denn so ein Neustart gibt ja immer auch die Möglichkeit der Neugestaltung.
Ja, also was ich sagen würde, also so drei Punkte, die ich ganz konkret nach vorne stellen würde, sind Programmpunkte, die über unsere regulären Branchenthemen auch hinausgelaufen sind. Also wir hatten zum Beispiel Luis Teichmann oder Philipp Westermeier von der OMR da. Das sind Keynotes gewesen, die sehr gut besucht waren. Natürlich bleibt die DEMEA im Kern eine Industriemesse und wird auch die Industriethemen weiterhin setzen, aber das ist etwas, was uns sehr positiv aufgefallen ist. Ansonsten haben wir auch noch den Sparks und Nova Award, also alles, was mit Nachwuchs im weitesten Sinne zu tun hat und mit Startups, die eine riesige Strahlkraft entwickelt haben. Das zeigen beispielsweise auch die Zahlen der Studierenden und auch der Absolventinnen aus Universitäten, die die DEMEA besucht haben. Und wir haben eine Rekordpräsenz gehabt von politischen Akteuren, also das heißt Bundestagsabgeordnete, insbesondere die Berichterstatter waren vor Ort. Wir haben Staatssekretäre gehabt, wir haben die Bundesgesundheitsministerin gehabt und natürlich auch ganz, ganz viele Landesministerinnen und Landesminister. Und das war ein extremer Erfolg und so viel politische Präsenz auch auf der Arbeitsebene, wenn wir Richtung Gematik oder BMG gucken, hat es bislang noch nie gegeben. Wenn ich darauf gucke, was besser laufen könnte, dann würde ich einmal den Blick wiederum auf den Call for Papers werfen, der ja, den ich am Anfang als sehr erfolgreich oder sehr interessante Benchmark genommen habe. Wir haben dort die wenigsten Einreichungen gehabt im Bereich internationale Perspektive, also alles, was mit europäischen Rahmenbedingungen und Strategie zu tun hat. Und im Umkehrschluss ist aber genau dieser Thementrack, den wir gesetzt haben, hat die höchste Teilnehmerfrequentierung. Also das bedeutet am Ende des Tages, dass wir auch da in dieser strategischen Leitlinie bestätigt sind, dass wir mehr auf Richtung internationales und eben doch englischsprachiges Programm unseren Fokus setzen müssen, weil eben genau das auch auf der Messe trotz der wenigen Einreichungen eben enorm gefragt war. Und vielleicht noch eine politische Komponente. Wir haben eine sehr gute Präsenz gehabt des BMGs und dort ist es bereits sehr angekommen oder ich meine auch mit dem Gesetz, dem GEDIC, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen unfassbar wichtig ist. Allerdings gibt es zwei weitere Ministerien, die für uns auch inhärent auch auf europäischer Ebene Dinge umsetzen. Und das wäre einmal das Wirtschaftsministerium, das jedoch hauptsächlich die Gesundheitswirtschaft als Leitindustrie mit Pharma- und Medizintechnik definiert. Und eben auch das Digitalministerium, das Stichwort ID-Wallet zum Beispiel, die Zuständigkeit eher beim BMG sieht. Und das ist etwas, wo wir denken, dass wir da auf jeden Fall noch etwas Rückhalt aus den beiden Ministerien bräuchten, weil wir eben ein extremes Wachstum auch von knapp 6,4% per annum seit 2015 in unserem Branchensegment haben und das eben auch eine gewisse Strahlkraft. Und letzter Punkt, wir brauchen auch noch ein Angebot für Leistungsanbringende, also insbesondere für Ärztinnen und Ärzte. Das ist ein etwas komplexeres Unterfangen, weil die DEMEA unterhalb der Woche stattfindet und klassische Ärztekongresse oder ähnliches meistens am Wochenende, damit die Praxis nicht geschlossen werden muss. Und hier haben wir eben auch konzeptionelle Überlegungen, wie wir eben mehr für Leistungserbringende zur Verfügung stellen können.
Kleine Anekdote dazu. Ich habe viele Freunde niedergelassen im Ärztebereich und ich hatte tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal einen guten Freund von uns, der zugegebenermaßen hier in Berlin, also nicht von weit her, gesagt hat, geht auf die DEMEA, um sich Praxis-IT-Angebote gerade auch mit KI-Fokus anzusehen. Also es ist, hatte ich die letzten Jahre nie und war wirklich ein Novum. Fand ich positiv überraschend.
Ja, also um das vielleicht ganz kurz aufzunehmen, wir haben mit der KV Berlin eine ganz hervorragende Partnerschaft an der Stelle gehabt, dass wir Führungen für Leistungserbringende im Bereich Praxisverwaltungssysteme und KI in der Symbiose angeboten haben und die KV Berlin hat da wirklich auch ein ganz fittes und wunderbares Team an dieser Stelle und ja, von daher haben wir auch das gemeinsam umgesetzt und das richtet sich auch ein bisschen Richtung Partnerschaften. Natürlich wird das Richtung München werden, dass andere Partner werden, aber das ist zumindest etwas, was ich als einen ganz positiven Impuls auch mitgenommen habe aus der DEMEA und auch aus der Vorbereitung selber.
Wir haben es vorhin kurz angesprochen, München ist ein attraktiver Standort, sowohl was IT als auch was KI angeht, hat ein sehr lebendiges Startup-Ökosystem. Österreich und Schweiz sind nicht weit. Andererseits ist Berlin natürlich politisch attraktiver, schon wegen der Nähe zur Bundespolitik. Was erwarten Sie, wie sich der neue Standort München inhaltlich auf die DEMEA auswirken wird?
Ja, also wenn die Messe oder die DEMEA jetzt von Berlin weggeht, wird Berlin weder zusammenbrechen, noch wird künftig alles nur noch in München stattfinden. Also das ist natürlich keine Absolution. Berlin ist und bleibt der Bundesregierungssitz. Bayern spielt allerdings gesundheitspolitisch eine riesengroße Rolle. Das zeigt alleine die Drei-Löwen-Allianz mit Baden-Württemberg und Hessen noch zusammen, die gerade im Bereich KI noch einiges nach vorne bringen wollen. Und die politische Relevanz hängt aus unserer Sicht nicht unbedingt vom Standort ab, sondern eher von den Themen, die wir setzen. Und da werden wir natürlich die regulären Themen setzen, die wir auch zurückliegend gesetzt haben. Also das heißt Pflege, KI, Telemedizin, Krankenhaus-IT, ganz großes Thema wird auch weiterhin bleiben. Niedergelassene Versorgung hatten wir gerade eben angesprochen. Oder eben alles rund um Datenanalyse und regulatorische Rahmenbedingungen. Eben nur mit dem erweiterten Fokus auf Internationales, auch Vergleichsperspektiven einzunehmen. Und mit Bayern haben wir insofern ganz interessante Player noch mit dabei. Einerseits ist München natürlich mit einer enormen internationalen Strahlkraft verbunden, aber wir haben auch eine europäische Studie zu den Top-Startup-Pubs in Europa und dort ist Bayern unter den Top 3 vertreten und das ist natürlich etwas, was auch enorm mit Zugkraft mit sich bringt.
Die gute Nachricht der letzten Wochen aus Sicht der ganzen Branche ist ja, dass sich die anfangs sehr unglückliche Terminsituation entzerrt hat. Es wird jetzt doch keine Berliner Großveranstaltung parallel zur DEMEA geben. Was es aber auch nicht geben wird, ist was der SPD-Politiker Matthias Niewes bei der DEMEA ganz frech auf wirklich großem Podium angeregt hat, nämlich dass sich BVÖTG und Bitkom, der andere große IT-Branchenverband, der sich für Gesundheits-IT interessiert, doch zusammentun könnten. War das jemals ein Thema?
Also erstmal begrüße ich, dass die Messe Berlin von dem offiziellen DEMEA-Termin abgerückt ist. Es gibt ja einiges Interesse an der Veranstaltung, von daher ist das völlig in Ordnung. Und ich schätze auch die Kolleginnen vom Bitkom sehr. Wir haben auf einer fachlichen Ebene einen guten Austausch und auch Matthias Miewes. Also unabhängig von der gesamten DEMEA-Situation. Ansonsten kann ich nur sagen, Gespräche mit dem Bitkom haben auf dieser Ebene nicht stattgefunden. Wir haben von der Kooperation aus der Presse erfahren oder wurden informiert und aus unserer Sicht, und das bestätigen auch die Erfolgszahlen auch in sämtlichen Bereichen, dass so eine Partnerschaft, dass wir jetzt aktiv auf andere zugegangen werden, unbegründet ist.
Wir reden Mitte Juni. Mehr als die nächste DEMEA beschäftigt Sie, beschäftigt den BVÖTG im Moment wahrscheinlich der Entwurf des Gesetzes für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen, des GEDIG. Das Gesetz soll, mein Stand ist das, vielleicht wissen Sie mehr, noch im Laufe des Sommers in den Deutschen Bundestag gehen. Der BVÖTG hat dazu im Mai bereits eine Stellungnahme verfasst und hat seine Punkte dann auch bei der Verbändeanhörung vorgetragen. Vielleicht nochmal im Rahmen dieses Podcasts, wo das GEDIG der zweite Schwerpunkt neben der DEMEA sein soll, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und die Good News First. Was gefällt Ihnen, was gefällt dem BVÖTG, was gefällt der Healthcare-IT-Industrie an dem GEDIG-Entwurf?
Wir hatten das mit unserem proaktiven Positionspapier schon relativ frühzeitig adressiert. Also das GEDIG setzt jetzt am Ende des Tages tendenziell die wichtigen und richtigen Leitlinien und hat auch die richtigen Ambitionen. Positiv zu bewerten ist auf jeden Fall, dass es eine stringente Fortsetzung der Digitalstrategie ist, die aus der letzten Legislaturperiode war, aufgrund der elektronischen Patientenakte oder die überhaupt im Opt-out-Modell zur Verfügung zu stellen. Natürlich nochmal mit etwas mehr Strahlkraft verbunden, aber das GEDIG setzt das Ganze jetzt weiterhin fort. Wir haben eben die EPA-Entwicklung auch weiterhin enthalten. Das spielt eine große Rolle, auch gerade in Richtung digital gestützten Medikationsprozess. Also alles, was mit Medikation und Arzneimitteltherapiesicherheit zu tun hat, ist dort auch nochmal hinterlegt. Wir haben eine viel stärkere Verankerung von Interoperabilität, was wir einerseits begrüßen, aber andererseits auch etwas kritischer darauf blicken. Wir haben die Vorbereitung des EHDS, also da kommt es ja jetzt zur nationalen Umsetzung, also der sogenannten Implementation Acts. Da muss Deutschland eine ganze Menge tun, um die europäischen Anforderungen auf nationaler Ebene umzusetzen. Und wir haben eine ganze Menge eben auch Richtung Datennutzung. Also das leitet sich vom EHDS ganz logisch selbst herbei. Genau, das sind so die Leitlinien, die Leitplanken und die thematischen Akzente, die gesetzt werden. Das sind die richtigen.
Der Teufel steckt ja dann immer im Detail. Die Rolle der Gematik ist ein großes Thema im GEDIG-Entwurf, ist auch seit langem ein zentrales Kommunikationsthema für den BVÖTG. Der GEDIG-Entwurf sagt von sich selbst und auch die Politik sagt das so, dass er in einigen Punkten Klarheit schafft in Sachen Rolle der Gematik. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie beurteilen Sie die Gematik-Passagen, ohne jetzt ins letzte Detail zu gehen, aber was finden Sie gut, was finden Sie weniger gut?
Die Gematik begleitet uns an dieser Stelle schon seit dem Gesundheitsdigitalagenturgesetz aus 2024. Da sind einige Punkte, haben sich verändert. Also es ist von Entwicklung zu Beauftragung zum Beispiel in einer Nuance weiterentwickelt worden. Und wichtig ist hier und auch richtig die Klarstellung der Rolle der Gematik und dass sie als Orchestrator weiter ausgebaut wird und bestimmte Zugriffe erhält. Das ist in Ordnung und das ist auch richtig, aber es wirft ganz neue Fragen zur Governance und zum Wettbewerb auf. Also wir empfinden das als positiv, dass die Gematik eine ganz klare Verantwortung für die digitale Infrastruktur, also die Telematikinfrastruktur bekommt, für die EPA und eben auch für die einen viel stärkeren Sitz in dieser Umsetzung des gesamten EHDS, also die Rolle der nationalen Koordinierungsinstanz da geschärft wird und dass es eben auch mehr Verbindlichkeiten dadurch auch gibt für einerseits Leistungserbringer, aber Leistungserbringerverbände, Hersteller und Anwender eben selber durch ganz gewisse Roadmaps und eben auch Ausblicke. Was wir kritisch sehen, ist, dass die Gematik allerdings jetzt stärker in den Vordergrund rückt und auch Formen der Aufgaben- und Kompetenzzuweisung erhält, die über ihren oder unsere Perspektive auf die Gematik hinausgehen. Und da haben wir keine klare Abgrenzung mehr zwischen Regulierer und Markt. Nach unserem Verständnis sollten die Kernaufgaben ganz klar bei definierten Standards liegen, bei der Entwicklung und Pflege der TI-Referenzarchitektur, beim Monitoring der TI und bei der Koordinierung von Akteuren. Und darüber geht das eben ganz klar hinaus.
Ich würde da ein bisschen reintauchen und ein, zwei konkrete Punkte ansprechen wollen. Ein Anliegen der Politik beim Thema Gematik ist ja eine stabilere Telematik-Infrastruktur und erreichen will Nina Wagen das zum einen dadurch, dass die Gematik mehr Kontroll- und Sanktionierungsmöglichkeiten erhält. Das haben Sie so ein bisschen schon angedeutet. Zum anderen dadurch, dass die Komplexität der TI reduziert wird. Die Gematik soll zum Beispiel die Entwicklung und den Betrieb von Komponenten und Diensten der TI in größerem Umfang als bisher ausschreiben dürfen. Das ist ein Kernpunkt des Gesetzentwurfs. Gleichzeitig soll sie künftig, da kommt sie meiner Lesart nach auf die Industrie zu, keine eigene Software mehr entwickeln dürfen. Also das berühmte Beispiel E-Rezept-App soll sich nicht wiederholen. Für mich als Journalisten klingt das soweit ganz vernünftig. Trotzdem sagt der BVETG, diese erweiterte Ausschreibungsbefugnis sollte gestrichen werden aus dem Gesetzentwurf. Warum genau?
Also vorweg teilen wir natürlich das ausdrückliche Ziel der Bundesregierung, dass die Telematikinfrastruktur mehr Stabilität, mehr Sicherheit und auch verlässlicher funktionieren muss. Auch die Reduktion der unnötigen Komplexität ist ein legitimes Anliegen. Die Frage ist nur, ob die erweiterten Ausschreibungsbefugnisse der richtige Weg dazu sind, weil der Kern der Kritik richtet sich von unserer Seite weniger gegen die Ausschreibungen an sich, als vielmehr gegen diese weitreichende Zentralisierung von Verantwortung und Marktstrukturen, die dann bei der Gematik liegt. Also das heißt, das Narrativ, was dahinter verbunden ist, ist ja, dass weniger Vielfalt bedeutet automatisch mehr Stabilität. Und das klingt zwar im ersten Augenblick sehr plausibel. Ich kann das Argument nachvollziehen, dass es weniger Anbieter gibt, weniger Schnittstellen, weniger Komplexität. Allerdings passiert genau das Gegenteil aus unserer Sicht, dass nicht weniger Komplexität oder weniger Akteure bedeutet nicht gleichzeitig, dass die Resilienz steigt durch die Zentralisierung und dass ohne Wettbewerb aus unserer Sicht auch weniger technologische Vielfalt vorhanden ist. Und das entsteht eben durch die zentrale Ausschreibung, dass einzelne Komponenten faktisch dann monopolisiert werden. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen, die unmittelbar systemweit spürbar sind, auch durch sogenannte Single Points of Failure. Und deswegen sollte aus unserer Sicht Wettbewerb im Markt bleiben und nicht als Störfaktor gesehen werden in der gesamten Orchestrierung. Und Stabilität entsteht aus unserer Sicht hauptsächlich, weil das ist ja der Kritikpunkt, durch klare Regeln. Und die Ursache von TI-Problemen sind nicht die Vielzahl von Marktakteuren, sondern es sind teilweise späte oder unklare Spezifikationen oder noch Änderungen, die da zustande kommen. Es sind sehr knappe Umsetzungsfristen. Also wir werden später sicherlich auch noch Richtung EADS dazukommen, wenn es dann um die Harmonisierung auch von Roadmaps oder ganz unterschiedlichen Anforderungen geht. Und es gibt häufig regulatorische Anpassungen, die auch nochmal wirken. Also deswegen unsere Position lautet ganz klar, dass wir uns nicht konsequent gegen Ausschreibung wenden, sondern wir sagen, die TE braucht weniger unnötige Komplexität, aber nicht weniger Wettbewerb. Beides sollte miteinander nicht verwechselt werden.
Beim Thema Zentralisierung kommt ja dieses Nebeneinander zusammen von Spezifikationsvergabe und Zulassungskompetenzen mit rein, das ja ein Zentralisierungsfaktor ist bei der TI. Das wird in einer Institution, sprich in der Gematik, quasi gebündelt. Wie ist denn das bei anderen öffentlichen Ausschreibungen? Wir reden ja nun von E-Government-Anwendungen, in dem Fall im Gesundheitswesen. Ist das anderswo anders? Gibt es da andere Strukturen, an denen man sich orientieren könnte?
Also es fällt uns jetzt extrem auf, dass es natürlich haben kassenärztliche Bundesvereinigungen, zum Beispiel Krankenkassen oder Krankenhäuser, eigene technische Standards entwickeln. Und dadurch entstehen weitere Doppelstrukturen und auch Kompatibilitäten. Und hier könnte die starke Gematik, und das ist auch die Rolle, die wir hier zukommen lassen würden, mehr Einheitlichkeit durch ganz klare Rahmenbedingungen schaffen. Und innerhalb dieses Rahmens kann natürlich ein Wettbewerb weiterhin möglich sein. Das heißt nicht, dass die Selbstverwaltung an sich überflüssig ist und dort keine Rolle mehr spielen muss, aber man muss sich eben, und das ist auch Seite der Industrie, dann an gemeinsame Standards halten.
Ich will es an einem Beispiel konkret machen. Wir reden im Vorfeld der Gematik-Gesellschafterversammlung, auf die viele sehr gespannt warten, in der zweiten Juni-Hälfte. Es sind ja so ein paar Ideen durchgesickert, wie die neue TI-Welt aussehen könnte. Die Gematik könnte das Backbone der elektronischen Patientenakte, auch zum Beispiel das Backbone von Kommunikationsanwendungen wie dem TI-Messenger, ausschreiben. Und der Wettbewerb würde dann praktisch nur noch auf Basis der Nutzerinterfaces stattfinden. Die Zahl der Schnittstellen würde sinken. Was sind die Risiken eines solchen Modells?
Also nach meinem Kenntnisstand sind die Informationen oder das Papier, was dort kursiert, dieses Gematik-Konzept bis 2030, eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Gesellschafter-Workshops. Also das ist bislang zu mir vorgedrungen und von daher ist es gar kein offizielles Papier in dem Sinne. Die Auswirkungen wären ganz klar, also diese Monokultur, diese Single Point of Failure würde eben bedeuten, dass mehr Funktionalität zwar in einem zentralen Backbone gebündelt wird, aber das hätte dann natürlich auch wiederum größere Auswirkungen von Störungen. Also technische Ausfälle würden potenziell gleich alle Nutzerinnen und Nutzer betreffen. Sicherheitsvorfälle hätten eine viel größere Reichweite und auch Release-Fehler könnten sich systembald bemerkbar machen oder könnten eben sichtbar werden. Und schon heute existieren eben teilweise unterschiedliche technische Implementierungen und eine Zentralisierung würde eben diese Diversität ja reduzieren, würde ich sagen. Und wir hätten gleichzeitig auch gewisse Lock-in-Effekte. Also wenn Backbone einmal zentral ausgeschrieben wird, wird es praktisch oder faktisch auch schwierig, den Betreiber wieder auszutauschen. Und das ist ein Problem, denn auch Datenmodelle entwickeln sich weiter. Betriebswissen konzentriert sich in gewisser Art und Weise und auch die Migrationskosten steigen gleichzeitig. Und deswegen würde halt so ein Backbone-Dienst, wenn man den zentral vergibt, auch die gesamten Unternehmensinvestitionen minimieren. Und hier besteht eben ein extremes Risiko.
Die Gematik ist ein zentrales Thema des GEDIC, aber sie ist bei weitem nicht das einzige Thema. Sie haben in zwei Halbsätzen das Thema EHDS schon angesprochen. Ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, im Sinne der Zeit, die wir dafür brauchen würden, wie bewertet der BVETG die EHS-bezogenen Regelungen und insbesondere, wo sehen Sie Harmonisierungsbedarf zwischen dem, was der EHDS vorgibt oder was im Blick auf den EHDS nötig ist und dem, was aktuell, sei es auf Ebene der Gesundheitsdaten, sei es bei der Telematikinfrastruktur gemacht wird?
Also grundsätzlich begrüßen wir die Regelung und auch den Ansatz der GEDIC Richtung EHDS-Umsetzung niedergeschrieben ist. Wir haben uns auch mit mehr als zwei Dritteln oder generell Deutschland mit mehr als zwei Dritteln an der gesamten Kommentierung beteiligt Richtung Europa. Also das zeigt auch gleichzeitig die einerseits proaktive und sehr verantwortungsvolle Position, die Deutschland da einnimmt. Und es ist der richtige strategische Ansatz. Deutschland schlägt jetzt hier keinen Sonderweg ein, sondern versucht eben, sich an den europäischen Vorgaben zu orientieren. Und es gibt eine extreme Planungssicherheit auch für Unternehmen oder Akteure. Und wir haben nochmal eine ganz neue Dimension an Datennutzung mit drin. Also Gesundheitsdaten und gerade datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für Forschung, Qualitätsverbesserung und Innovation. Das ist auch gerade nochmal im Bereich KI wird es immer relevanter. Haben wir da eine neue Dimension erreicht? Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir ganz positiv nach vorne stellen würden. Und wir haben noch die Frage der Umsetzung dennoch. Also weil wir haben ganz viele umfangreiche Anforderungen, die jetzt aus Europa drängen. Und das ist der EHDS, das ist die KI-Verordnung, Cyber Resilience Act NIS 2. Und wir haben auch weitere datenschutzrechtliche Anforderungen. Und da geht es dann eben einerseits auch nochmal um die Harmonisierung des Ganzen, der regulatorischen Anforderungen und eben auch um die realistischen Umsetzungsfristen, die dann eben in einer Roadmap, ich hatte das anfangs schon gesagt, gebündelt werden müssten. Also das sind so unsere Punkte, die wir Richtung EHDS definitiv haben. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Gegenfinanzierung. Also wenn jetzt die Implementation Acts von den Unternehmen umgesetzt werden, braucht es auf der anderen Seite auch eine Gegenfinanzierung, die dann eben die zeitliche Investition, Personaleinsatz und Ressourceneinsatz auch nochmal berücksichtigt.
Das letzte Thema, auf das ich noch etwas ausführlicher eingehen würde wollen, ist das Thema Interoperabilität. Auch das ja ein Thema, mit dem sich der BVETG, die Gesundheits-IT-Industrie, seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Hier werden die Anforderungen, denke, das kann man so sagen, wenn der GEDIC-Entwurf so umgesetzt wird, wie er kommt, nochmal deutlich verschärft. Bevor wir in ein, zwei Details gehen, können Sie als Verband, kann die Gesundheits-IT-Industrie nachvollziehen, dass der Politik in Sachen Interoperabilität, ich nenne mal die ISIC-Schnittstellen im Krankenhaus als Beispiel, so langsam die Geduld ausgeht?
Also Interoperabilität ist eine der größten Herausforderungen, dass wir voraussichtlich im Gesundheitswesen haben. Also wir haben ganz verschiedene Systeme, die miteinander kommunizieren müssen. Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken, Krankenkassen, Pflegeeinrichtungen. Also es kommt ja auch immer mehr dazu oder mehr Ansprüche. Und von daher, ich kann das Argument nachvollziehen oder die Sichtweise darauf. Allerdings besteht bei Politik oder bei politischen Akteuren noch häufig der Gedanke, dass man auf Knopfdruck einfach Interoperabilität herstellen kann. Und das sind unfassbare zeitliche Aufwände damit verbunden. Es ist unfassbar viel Austausch auch zwischen Softwareanbietern, Leistungserbringern und insbesondere der Gematik eben auch notwendig. Und das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch.
Einer der konkreten Punkte, die der Gesetzentwurf vorsieht und die der BVETG kritisiert, ist in § 386 geregelt, wonach Patientendaten bei Krankenhäusern und in Arztpraxen in interoperablem Format gehalten und ausgetauscht werden sollen. Wir reden da über das FHIR-Format. Der BVETG plädiert, anders als der Gesetzentwurf, dafür die Datenhaltung außen vor zu lassen, also Datenhaltung den jeweiligen Herstellern zu überlassen, wohingegen der Datenaustausch im standardisierten interoperablen Format, sprich FHIR, erfolgen sollte. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, das so zu differenzieren?
Also ich würde sagen, erstmal ist das Wort halten etwas kritisch zu betrachten. Also ich würde eher sagen, dass es zur Verfügung stellen heißen müsste. Also heißt in einem lesbaren oder technisch weiterverarbeitenden Format. Das wäre auf jeden Fall eine wichtige Klarstellung. Und lesbar und verständlich heißt, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Formate, also XML oder JSON. Das ist am Ende des Tages egal. Der Hersteller müsste eben nur für seine Datenbank die Info liefern, wo liegt etwas ab, sodass jeder die Möglichkeit bekommt, an Daten heranzukommen. Und da gibt es aus unserer Sicht noch zwei Haltelinien. Also einerseits müssten eben auch Cloud-Anbieter Daten physisch zur Verfügung stellen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn wir nicht nur von stationären Systemen reden, sondern eben auch von Cloud-Anbietern. Und Systeme unterscheiden sich Detail. Und von daher sollten die Daten, die da gespeichert werden, das ist der USP der Hersteller und der sollte nicht angetastet werden. Von daher wäre unsere Idealvorstellung, dass jeder Hersteller auf Nachfrage liefert. Also das heißt, meine Datenbank mit zum Beispiel 5, ich nehme jetzt einfach mal eine Nummer, gespeicherten Patientendaten und dazu liefert er eine Beschreibung, wie die Datenbank aufgebaut ist. Und aus dieser Beschreibung kann man dann eben entnehmen, wo liegt was ab und dann kann man eben als fremder Dritter, der im System dann arbeitet, wird man in die Lage versetzt, dass man Daten aus dem System herauslesen kann. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und deswegen Datenaustausch ist nötig, weil es sonst keinen Softwarewechsel geben würde und Datenhaltung auf der anderen Seite, da steckt dann das ganze Brain der jeweiligen Hersteller drin und das ist sozusagen das Betriebssystem jeder Anwendung und dort sollte halt Wettbewerb um die besten Lösungen stattfinden. Also das vielleicht nochmal als kleiner, aber feiner Unterschied, weil das eben, ja, so wie wir das Gesetz zumindest interpretieren, lesen wir es so heraus.
Zum Themenkomplex Interoperabilität gehört auch der neue Paragraph 386a, der darauf abzielt, auch das ist letztlich kein neues Thema bei uns in der Branche, den Wechsel von IT-Systemen zu erleichtern. Das Stichwort, was da neu auftaucht, ist Pflicht zur Interoperabilität. Das haben Sie, das hat der BVETG ausdrücklich befürwortet. Warum ist so eine Pflicht zur Interoperabilität sinnvoll?
Ja, weil sonst Systeme untereinander nicht kommunizieren können. Also deswegen, wir unterstützen als BVETG das Ziel ganz ausdrücklich, dass der Austausch von personenbezogenen Gesundheitsdaten im interoperablen Format stattfinden soll. Und das haben wir auch in unserem Selbstverständnis als Verband hinterlegt, dass das ein ganz klares Ziel ist, dem wir uns auch widmen. Und deswegen, Leistungserbringer sollen die Möglichkeit erhalten, Daten zwischen Systemen einfacher und praxistauglicher austauschen zu können. Das ist eben, wie gesagt, nur ein unfassbar komplexes Unterfangen an sich.
Eine Pflicht ist natürlich so lange ein zahnloser Papiertiger, solange ihr nicht gefolgt wird. Die Maßnahmen, die für die Umsetzung des Rechts auf Interoperabilität im Gesetzentwurf angedacht sind, die mögen Sie, die mag der BVETG nicht so. Konkret das Recht der KVen bei den Herstellern, Daten im Auftrag der Leistungserbringer anzufordern, dann auch die Schadenersatzverpflichtungen, wenn es zu lange dauert. Warum sind diese Maßnahmen nicht zielführend und darauf aufbauend, was könnte man denn politisch sich sonst an Maßnahmen denken, damit die Pflicht nicht nur im Gesetz steht, sondern auch wirklich in der Versorgung ankommt?
Ja, die Kritik, würde ich sagen, besteht gar nicht in der Zielstellung an sich, sondern an den vorgesehenen Instrumenten. Also einerseits ist das KV-Anforderungsrecht da problematisch, das niedergeschrieben ist. Also Hersteller haben mit Leistungserbringern einen Vertrag oder ein Vertragsverhältnis und nicht zwischen der KV und dem Hersteller. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und es gibt dann einfach zusätzliche Verfahrens- und Verantwortlichkeitsebenen, die eingezogen werden, die aus unserer Sicht nicht zu einer Vereinfachung, sondern eher zu einer weiteren Komplexität beitragen. Und zudem gibt es einfach eine Unklarheit, auch im Gesetz oder aus dem Gesetz heraus, welche Daten in welchem Umfang mit welcher Form angefordert werden können. Also das ist noch rechtlich ziemlich unsicher definiert und daraus leiten sich eben diese Schadensersatzregelungen her, die dann auch noch mit Begrifflichkeiten arbeiten wie unverzüglich oder nicht rechtzeitig, was für uns ganz unklare Rechtsbegriffe sind und Hersteller haften eben potenziell mit solchen Unklarheiten. Und wenn die Anforderungen noch nicht klar definiert sind, gibt es aus unserer Sicht dann noch erheblichen Nachsteuerungsbedarf. Und das sind Punkte, die wir da auf jeden Fall kritisieren würden.
Wir haben ein paar Aspekte des GDX angesprochen, längst nicht alle Aspekte. Das gibt die Zeit, die wir bei unserem Podcast uns selbst vorgeben, nicht her. Wir kommen zum Schluss. Wenn Sie 3 Änderungswünsche frei hätten, die jetzt im laufenden Gesetzgebungsverfahren an welcher Stelle auch immer auf jeden Fall noch umgesetzt werden sollten, was wären die 3, wo Sie sagen würden, das ist aus Sicht der Gesundheits-IT-Industrie das Wichtigste?
Da würde ich praktisch unsere 3 Punkte nochmal zusammenfassen, weil es natürlich auch wunderschöne Punkte waren, die wir aus dem Gesetz selber auch herausgenommen haben. Also einmal die klare Begrenzung der Vergabekompetenzen der Gematik auf den TI-Kern. Das bedeutet dann auch, um Ihre philosophische Frage nochmal aufzunehmen, aber es ist die Präzisierung der Definition des Kerns der TI. Was ist das eigentlich und wo bleibt Wettbewerb erhalten und gibt es denn weiterhin eine Anbieterpluralität? Dann zweitens alles, was mit Interoperabilitätsverpflichtungen zu tun hat, also hier die Präzisierung von den Regelungen des 386 und 386a. Also ganz klar, welche Daten sind betroffen, welche Formate, welche Anwendungsfälle und welche Schadensersatzrisiken oder Haftungsrisiken sind damit verbunden und wie lassen sich diese auch ganz klar begrenzen und eben die Umsetzung des EHDS. Insbesondere nochmal mit Punkt auf Finanzierung, Gegenfinanzierung muss gewährleistet werden und wir brauchen insbesondere eine mit allen Anwendungen, die ins Feld kommen, abgestimmte Roadmap. Das wären auf jeden Fall die 3 Punkte, die ich mir wünschen würde und die wir auch als BVITG weiterhin stärken.
Ganz herzlichen Dank, lieber Sascha Radatz, für diesen Deep Dive in einige Aspekte des derzeit heiß diskutierten GDIC-Entwurfs. Und natürlich auch für den ersten Ausblick in Richtung DEMEA in München 2027, den wir am Anfang unseres Gesprächs gemacht haben. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse an der DEMEA und an der Healthcare-IT-Gesetzgebung. Bis ganz bald beim eHealth Talk, der eHealth.com-Podcast für ein besseres Gesundheitswesen. Machen Sie es gut.